Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, letztens habe ich in der Presse gelesen einen verzweifelten Aufschrei, nämlich den Aufschrei: Wir brauchen Regeln für das Internet. Und dann wurden die Probleme beschrieben, dass es im erhöhten Maße jetzt ein Internetmobbing gäbe, auch schon fast jetzt in den Grundschulen, dass es eine Unmenge zum Teil derbe, unflätiger Kommentare zu allen möglichen Dingen im Internet gäbe. Es wurde beschrieben, was alle so alles einstellen, den anderen zumuten oder auch sich selbst. Und am härtesten fand ich den letzten Hinweis, dass es durch die Wirkung der sozialen Netzwerke dazu gekommen war, dass man jetzt nicht nur diese Flashmobs macht, wo man ja auch dann mit 100 Leuten auf einmal Gitarre in der Fußgängerzone spielen kann, sondern es wurden auch zu Mutproben aufgerufen, die schon dazu geführt hatten, dass eine ganze Reihe von Jugendlichen, in Frankreich hatte es, glaube ich, begonnen, eine ganze Reihe von Jugendlichen ums Leben gekommen waren, weil es eben gefährliche Mutproben waren. Der Aufschrei dieser Pressemeldung: Wir brauchen, in Klammern, endlich Regeln für das Internet. Als die Finanzkrise, wir erinnern uns, auf dem Höhepunkt war, gab es auch einen Aufschrei. Und der lautete: Wir brauchen Regeln fürs Finanzwesen. Zu viele machen da, was sie wollen und denken nur noch an sich und an die Rendite und nicht an die Kunden und überhaupt nicht ans ganze System. Und einige zaghafte Stimmen sagten dann in diesem Umfeld: Wir brauchen nicht nur Regeln für das Finanzwesen, wir brauchen eigentlich Regeln für unser ganzes Wirtschaftssystem, weil das sich so verselbstständigt hat und zu einer eigenen Mächtigkeit geworden ist, dass es eigentlich so nicht geht. Wir brauchen Regeln, man kann auch das mit dem Fremdwort sagen: Wir brauchen eine Ethik. Wir brauchen eine Ethik fürs Internet, fürs Finanzwesen, für die Wirtschaft. Kurz, wir brauchen eine Zusammenstellung dessen, würden wir vielleicht hier im Ruhrgebiet sagen, was geht und was nicht geht. Der Ruf, so würde ich sagen, kommt ziemlich spät. Und er trifft auf eine ganz lange, so unterstützte Lebenshaltung: Alles geht. So wurde gesprochen, so wurde gesagt, genau. Den Kindern wird dann schon von klein auf alles zugestanden. Wenn sie größer werden, wundert man sich, dass es jetzt nicht mehr klappt und geht. Und wenn sie noch größer werden, wundert man sich noch mehr. Der Ruf kommt ziemlich spät und trifft auf eine unterstützte Lebenshandlung, die einfach heißt: Alles geht, beziehungsweise was wie geht, bestimme dann ich. Neben eine Pluralisierung der Lebensstile ist zugleich auch eine Individualisierung der Entscheidungen getreten. Noch einmal, neben eine Pluralisierung der Lebensstile ist zugleich auch eine Individualisierung der Entscheidungen getreten. Es geht heute viel mehr als früher ging und jeder überlegt sich selber, wie er es denn tut. Nun mögen manche Älteren tatsächlich sagen: Ja, früher. Manche sagen auch, war alles besser. Das glaube ich nicht, weil morgen ist es ja auch schlechter als heute. Früher, da konnte man noch so eine Tabelle zusammenstellen von dem, was üblich und normales Verhalten bedeutete. Das greift aber nicht mehr, weil es nämlich schon diskriminierend ist, überhaupt von üblich und normal zu reden. Durchaus manchmal auch zu Recht, weil manche da sich auch so sehr ihr eigenes Normales und Übliches zurechtgelegt haben. Weil aber heute es bereits als diskriminierend empfunden wird, von üblich und normal zu sprechen, ist das Resultat, dass man das Spiel einfach freigegeben hat. Und man wundert sich dann, dass es zu groben Fouls kommt, weil kein Schiedsrichter rumläuft. In der Weltmeisterschaft haben wir jetzt gelernt, auch wenn Schiedsrichter auf dem Platz ist, heißt das nicht, dass es dann eine Bewahrung vor groben Fouls gibt und dass bei groben Fouls gelbe oder rote Karten gezückt werden, wenn aber gar kein Schiedsrichter mehr auf dem Feld unterwegs ist. Man erlebt das manchmal, habe ich mir sagen lassen, so in den A-Klassen oder C-Klassen oder auch in der Jugendliga. Da ist das dann so, als wäre kein Schiedsrichter auf dem Platz und dann kommt aus dem gemeinsamen Fußballspielen dann eine Massenschlägerei, bei der die Eltern seltsamerweise zu Anfang anfeuern und zum Schluss dann auch noch richtig mitmischen. So soll das wohl immer wieder mal zugehen in den niedrigeren Fußballklassen und die Schiedsrichter haben schon richtig Angst. Die sagen, das geht und das geht nicht, die haben so richtig Angst und gehen selber lieber gar nicht mit auf den Platz, bleiben auch still und heimlich im Leben unter sich. Nur bei sehr wenigen Dingen, zum Beispiel beim Missbrauch von Kindern, besteht gesellschaftlicher Konsens, dass das nicht geht und dass hier bewahrt und behütet werden muss und dass hier Täter zur Rechenschaft gezogen werden. Da ist im gesellschaftlichen Konsens eine Grenze gezogen. Aber ich sage es bewusst so, immer mit der Unsicherheit, was denn die Gesellschaft nächstens für einen Konsens in dieser oder in einer anderen Sache denn treffen wird. Oder was für eine Lobby auftreten wird und mit viel Publicity und viel Internetnutzung etwas nach vorne bringt oder von vorne wegholt, was vorne neu stehen soll oder da nicht mehr stehen soll. Auch diese Grenzen, die wir heute noch haben und definieren, sind ja abhängig von unserem Konsens in der Gesellschaft offensichtlich. Und damit können sie auch immer ein Opfer dieses Konsens werden. Es gibt eben keine christliche Leitkultur mehr. In unserer Kirchenzeitung Unsere Kirche hat es vor einiger Zeit einen nur relativ kleinen Artikel gegeben. Darin hat ein namhafter Historiker sich darüber ausgelassen, dass es ein Irrtum sei, wenn man meint, es gäbe in dieser Zeit noch eine christliche Leitkultur. Diese christliche Leitkultur hat mal alles grundlegend in unserem Staat geregelt. Da muss man rückblickend sicherlich auch manches kritisch betrachten. Aber über lange Zeit war von daher festgelegt, was geht und was nicht geht. Wobei natürlich auch immer eine kulturelle Einfärbung dessen, was geht und was nicht geht, mit einhergegangen ist. Und man kann auch sehen, dass jede Kirche regional auch so ganz ihre eigenen Dinge hat. Aber es hat zumindest solch ein Regelwerk gegeben. Und das ist nun unser Problem, dass Kirche schon bedeutungsloser geworden ist, als sie mal war, immer bedeutungsloser wird. Und damit auch das, was Kirche mitbringt an Botschaft, das geht und das geht nicht, immer leiser wird, immer unscheinbarer. Es hat ja nun letztens wieder eine erneute Kirchenmitgliedschaftsumfrage gegeben und die hat deutlich gezeigt, dass diese große, stabile Mitte, auf der Kirche über Jahrzehnte, vielleicht auch Jahrhunderte gründete, schwindet. Die Umfrage hat auch gezeigt, dass die sehr engagierten Gemeindeglieder mehr werden. Sie hat aber auch gezeigt, und das in einem viel größeren Umfang, dass Kirchenmitglieder so desinteressiert geworden sind, dass sie das, was Kirche sagt, tut, meint oder von sich gibt, überhaupt gar nicht mehr in ihrem Leben vorkommen lassen. Und was zudem eine Kirchenmitgliedschaftsumfrage nicht belegen kann, aber die Medien uns zeigen, ist, dass Kirche immer mehr Gegner bekommt. Gegner, die behaupten, Kirche ist für eine Gesellschaft von Übel. Und natürlich müssen wir auch da selbstkritisch in unsere Geschichte hineinschauen. Nur ich sage nicht, Kirche ist für Gesellschaft von Übel, sondern ich sage, einer Gesellschaft ohne Kirche geht es übel. Es ist in unserer Gesellschaft etwas Hilfreiches verloren gegangen. Das zeigt der Ruf nach Ethik, der in allen Fällen aber zu spät gekommen ist und hinter den Entwicklungen, die wir schon längst haben, herschallt. Ob nun im Internet, in der Wirtschaft, in den Finanzen, beim Umgang mit Menschen im hohen Alter oder wenn es dann auch um die sogenannte Sterbehilfe geht. Man muss, so stellen Journalisten fest, so stellen einzelne Gruppen fest in unserer Gesellschaft, man muss etwas neu erfinden, wenn man Kirche, wenn man Bibel aus der Gesellschaft herausschiebt. Ich meine jedoch, wir als Kirche sollten es nach wie vor und aus gutem Grund weiter anbieten, die ethische Alternative, die es doch gibt, nach wie vor gibt. Und an dieser Stelle möchte ich den Predigttext, über den ich jetzt schon eine Weile predige, verlesen, aus Römer 12. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, gib ihm zu essen. Dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Was brauchen wir mehr als diese Sätze, die der Apostel Paulus an die Gemeinde zu Rom geschrieben hat, vor 2000 Jahren grob? Was brauchen wir mehr? Es ist eigentlich alles in diesen Sätzen gesagt. Im Evangelium des heutigen Tages ist auf ähnliche Weise genau dies formuliert. Und auch der Wochenspruch ruft uns dazu auf, nicht in einer egoistischen Lebensweise zu verharren oder dort schließlich anzukommen, sondern uns die Last des anderen ein Anliegen sein zu lassen, ein Anliegen sogar, bei dem wir bereit sind, unsere Kräfte für ihn mit einzusetzen und mitzutragen. Das ist eine alternative Beschreibung davon, wie Gesellschaft unterwegs sein kann. Und ich meine, es ist eine verheißungsvolle Alternative, eine Alternative, die Segen in sich birgt. Aber die sehr bohrende Frage ist, bieten wir diese Alternative wirklich an? Und damit meine ich nicht nur die EKD in ihrem neuen Text, gemeinsame Verantwortung für eine gerechte Gesellschaft. Ein Heftchen mit wichtigen Inhalten. Ich weiß nur nicht, wer das hier aus der Gemeinde schon alles gelesen hat. Und ich meine damit nicht nur unsere Präses als kirchenleitende Person in einem öffentlichen Statement, bei dem sie sich manchmal ja auch weit aus dem Kirchenfenster hängt und gar nicht weiß, ist das, was ich hier jetzt sage, von der Basis der Gemeinde wirklich getragen. Es geht um uns als Christen vor Ort, als erlebbare Christen vor Ort. Können Menschen, die um uns herum leben, an uns einen hilfreichen anderen Lebensstil sehen? Können Menschen, die um diese Gemeinde herum leben, eine klare, verheißungsvolle, segensreiche Alternative zu dem entdecken, was im Moment gerade so abgeht? Und entdecken sie damit auch für sich andere Handlungsoptionen? Entdecken Sie das, wonach der Aufschrei ist, ein Regelwerk fürs Internet, für die Finanzwelt, für die Wirtschaftswelt. Oder haben wir uns als christliche Gemeinde eingeebnet in die gesellschaftliche Entwicklung? Wenn der andere so ist, dann bin ich eben auch so. Wer tut mir schon Gutes, warum sollte ich das tun? So, wie viele Menschen sind, kann ich mit denen einfach nicht im Frieden leben. Halten wir uns wirklich zurück mit Urteilen und Vorurteilen? Und sind wir bereit, wenn es schon schwerfällt, das den Menschen, die mit uns glauben, zu tun, den Feinden etwas zu geben, wenn der gerade in Not ist? Sagen wir nicht auch oft gerne auf einen groben Klotz, da gehört auch ein grober Keil. Und dann dieser Satz, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Führt das nicht zu einer noch stärkeren Macht des Bösen? Ich glaube nicht. Aber wir sollen uns ja nicht um eine andere Art bemühen, die wir nun krampfhaft versuchen, in diese Welt hineinzubringen, sondern wir sollen das Wesen Gottes dem Wesen der Welt entgegensetzen und damit Raum geben dem Wirken Gottes hinein in eine sehr konkrete Situation, die wir als Christen versuchen, anders zu gestalten. Wir sollen und dürfen Raum geben dem Wirken Gottes, der dies auch tut im Blick auf eine ganze Gesellschaft, bei der wir uns zu Wort melden und in der wir uns zu Wort melden und sagen, Leute, es geht doch auch anders. Es geht doch vielleicht auch so, dass es besser ist für uns alle. Gott könnte auch ohne uns, aber er möchte uns brauchen, um mitten in einer gefallenen Welt ansatzweise und verheißungsvoll das Reich Gottes aufleuchten zu lassen. Aufleuchten zu lassen auf so einer dunklen Folie, wie dieser Psalm, den wir vorhin gesprochen haben, vielleicht einer war, der ein ganzes Stück Wirklichkeit beschreibt dieser Welt, wo Menschen an sich denken und grausam miteinander umgehen und auch danach rufen, dass Gott nun dreinschlagen möge. Und Gott sagt, wartet ab, die Rache ist mein, aber ich versuche zu gestalten. Und bevor ich den Tod des Sünders will, möchte ich, dass er umkehrt von seinem verderbten Wege, sich besinnt und darüber nachdenkt, wie es doch besser gehen kann, und in dieser bekehrten Weise dann lebt und diese Welt neu gestaltet und ansatzweise das, was Gott dieser Welt verheißen hat, heute und hier schon zum Vorschein kommen kann. Lassen Sie uns das, was Gott schon in diese Welt hineinbringen möchte, mutig und zuversichtlich leben. Lassen Sie uns nicht den Mut nehmen durch alle anderen, die so ganz anders leben, sondern gerade dadurch lassen Sie uns den Mut gewinnen, wenn andere so anders leben, dem nachzuleben, was Gott als Schöpfer seiner Schöpfung und was er als Erlöser seiner Schöpfung uns mitgegeben hat. Auch aus Verantwortung, wir haben heute ein Kind getauft, auch aus Verantwortung für die Kinder, die auf den Namen des dreieinigen Gottes und in die Kirche hinein getauft werden und auch aus Verantwortung vor allen anderen Kindern, die nicht getauft werden, um ihnen für den Lebensweg mehr an die Hand zu geben als das, was man googeln kann, mehr als den lapidaren Hinweis, ach, da musst du schon selber gucken, was du da tun willst und wie du das meinst. Wir haben unseren Kindern und damit der Gesellschaft Gottes segensreiche Lebenshinweise weiterzugeben. Verinnerlichen wir sie uns immer wieder neu, doch aber zuerst. Und lassen wir sie dann hineinfallen in unsere Umwelt wie Samenkörner, die aufgehen und Frucht tragen, Frucht zur Ehre Gottes, aber auch zum Segen der Gesellschaft werden, in der wir leben. Denn, wie gesagt, es ist nicht von übel für eine Gesellschaft, wenn Kirche darin lebendig ist, sondern recht verstanden und recht gelebt, ist es segensreich für eine Gesellschaft, wenn Kirche in ihr lebt. Und so lassen Sie uns den Segen Gottes hineintragen in diese Gesellschaft im Namen Jesu Christi, unseres Herrn, dessen Frieden höher ist als all unsere Vernunft. Amen.